Diese Folge wird präsentiert von Persen. Unterrichtsmaterialien für einen erfolgreichen Schulalltag. Auf persen.de gibt's auch die Bücher von Raphael. Ich eskaliere gleich. Von und mit Raphael Kirsch.
Und da ist er wieder, dein Lieblingskrisen- und Konfliktpädagoge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ich eskaliere gleich Podcasts. Dieser Podcast, der ist jetzt schon 3 Jahre alt. Und mir ist jetzt aufgefallen, ich habe euch schon lange keine Geschichte mehr aus meinem früheren Leben als Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendpsychiatrie erzählt. Also warum nicht jetzt? Guck mal, es war ungefähr 2017, 2018. Viele von euch wissen ja, dass ich zwar seit 12 Jahren Seminare gebe, aber da gab es so eine Übergangszeit, wo ich dann irgendwie halbtags noch gearbeitet habe und irgendwann dann der Tag kam, wo ich mich voll in die Selbstständigkeit geworfen habe. Und genau in dieser Übergangsphase erinnere ich mich an einen Patienten, ein 9-jähriger Junge damals. Ganz süß, total lieb, außer zu Hause. Zu Hause hat er regelmäßig allen alles zerlegt. Und wenn ich alles meine, dann meine ich wirklich alles. Der hat teilweise Scheiben aus den Türrahmen getreten, also nicht aus den Türrahmen, sondern aus den Fensterrahmen, hat aber auch Türen aus den Angeln gehoben, hat sein Spielzeug verwüstet, hat die Wohnung der Eltern auseinandergenommen, aber frag nicht nach Sonnenschein. So. Irgendwann kam der mal auf Anraten von Kinderarzt, vielleicht auch von Jugendamt, ganz sicher sogar mit Jugendamt, zu uns in die geschlossene Kinder- und Jugendpsychiatrie. Weil hochaggressiv und schwierige Verhaltensweisen und so weiter und so weiter. Und manchmal startest du ja mit Menschen in einen Prozess, bei dem du sofort weißt, oh Mann, das wird spannend, weil vielleicht ist gar nicht das Kind gerade die Herausforderung, sondern das sind die Eltern. Und jetzt kannst du mal ganz kurz in dich hineinspüren, wie oft du schon mit Eltern im Gespräch warst, weil du wolltest, dass die mit ihrem Kind irgendwie eine Schleife beim Kinderarzt drehen, zum Psychologen, zum SPZ gehen und du wusstest ganz genau, das wird nicht am Kind scheitern, sondern es wird an den Eltern scheitern. Und genau so ein Fall war das. Also lange Rede, kurzer Sinn, hochaggressiver Jugendlicher oder Kind damals noch zu Hause, im anderen Kontext bei uns super lieb. Mega angepasst, total bedürftig, höflich, freundlich, alles das, was du dir vorstellen kannst. Ist morgens aufgestanden, hat sein Bett gemacht, war immer der Erste, der morgens beim Morgenspaziergang stand. Also irgendwie ein ganz, ganz anderes Bild als zu Hause. Die Eltern hingegen waren so Eltern der Marke unangenehm. Ich versuche euch mal ein Bild zu zeichnen und ich hoffe, ihr könnt das möglichst wertfrei mit mir gemeinsam einordnen, wobei es mir nicht ganz gelingen wird. Also gerade wenn mit Kindern nicht fair umgegangen wird und bedürfnisorientiert, dann fällt es mir immer unglaublich schwer, wertfrei zu bleiben. Aber ich versuche es einfach mal, okay? Ich versuche es mal. Also die Eltern eher Marke unangenehm. Beide Eltern auch was latent Aggressives, Papa mehr als Mama. Beide selber als Kind unterversorgt gewesen und diese Unterversorgung geht jetzt weiter mit den Kindern, also mit den eigenen Kindern. Ordnung zu Hause schwierig, Struktur zu Hause schwierig. Kennt ihr Menschen, die man riecht und man eine Ahnung davon hat, wie die Wohnung aussieht? Also ich habe versucht, das wertfrei zu machen, es gelingt mir nicht immer. Konflikte mit wem auch immer werden eher durch Lautwerden, Aggression, Handgreiflichkeiten gelöst, als irgendwie konstruktiv und produktiv mit Menschen im Gespräch zu sein. Egal ob mit Behörden, mit Lehrkräften, mit Erzieherinnen und Erziehern, mit all den Menschen, die eigentlich in diesem Familiensystem so ein bisschen rumwühlen, war es immer eher laut und aggressiv. Ich glaube, das Wort bildungsfern beschreibt es auch noch ganz gut. Zudem kam natürlich dann im häuslichen Bereich auch noch eine massive Unterversorgung des Kindes. So, also Essen manchmal schwierig, Grundversorgung ganz manchmal schwierig, Liebe, Sicherheit, alles das manchmal schwierig. So, da liegt ja der Gedanke jetzt schon nahe, während du das hörst, naja, so richtig viel am Jungen kann das alles hier nicht liegen. Vielleicht, und das kriegt selbst der schlechteste Pädagoge hin, vielleicht ist alles das, was dieses Kind gerade zeigt, einfach nur Ausdruck eines Mangels. Und ich habe das in ganz, ganz vielen Podcast-Folgen schon mal gesagt. Jede schwierige Verhaltensweise ist erstmal nur Ausdruck eines Mangels. Und wenn man Menschen fragt da draußen, warum macht er oder sie das, dann ist die häufigste Antwort, ja, der will ja nur Aufmerksamkeit. Ich denke, nee, das ist immer ein bisschen zu kurz gedacht. Meistens geht es nicht um Aufmerksamkeit, sondern um Liebe, Verlässlichkeit dann irgendwann gesehen werden. So. Vielleicht waren aber diese schwierigen Verhaltensweisen der Eltern gar nicht das, was es wirklich anstrengend in der Zusammenarbeit mit denen gemacht hat. Weil du denen ja auch nochmal sagen musstest, dass das Kind hier ganz anders ist als zu Hause. Sondern es war irgendwie die fehlende Einsicht. Es war die Nichtbereitschaft, eine andere Perspektive zu übernehmen. Und jetzt mache ich ein richtig dickes Ausrufezeichen dahinter, es war mein eigenes Ego, was permanent dazwischen gequatscht hat und gesagt hat, boah, sind die anstrengend, boah, sind die scheiße. Wenn ich das Kind mitnehme, dann hat es wenigstens eine Chance. Wie kann man denn mit Menschen so umgehen? Also mein eigenes Gedankenkarussell in Bezug auf diese Menschen war unglaublich laut. Und hier mal eine kleine Zwischenfrage. Kennst du das aus deinem pädagogischen Kontext, dass du bei Kindern dir ganz, ganz viel anderes wünschst, dich über die Eltern ärgerst und dieses Gedankenkarussell über die Eltern, manchmal auch gepaart mit fiesen und gemeinen Gedanken, ist unglaublich laut und unglaublich anstrengend? Dieses Gedankenkarussell führt dann dazu, dass es in der eigentlichen Arbeit, wenn man sich eins zu eins am Tisch gegenüber sitzt, unglaublich hart wird. Es ist richtig hart, dann die richtigen Worte zu finden. Deswegen dachte ich, ich würde dir gerne mal mit dieser Geschichte von diesem Jugendlichen oder von diesem Kind damals einfach zwei, drei Ideen mitgeben, wie man diese Elterngespräche in dem Moment für sich entscheiden kann, beziehungsweise gut in der Diskussion sein kann, gerade wenn man solche Sachen hört wie, zu Hause macht er das nicht. Und ich fange jetzt mal vorne an, was meine Haltung in solchen Elterngesprächen ist. Und bitte versteht mich nicht falsch, es gibt ganz großartige Elterngespräche. Es gibt auch schwierige Elterngespräche mit grundsätzlich großartigen Eltern. Aber von beiden Parteien rede ich hier gar nicht. Ich rede von diesem ganz, ganz kleinen Prozentsatz, bei dem wir wissen, dass die selber ganz viel Hilfe bräuchten, wo aber eher Aggression, Vernachlässigung und all das Thema ist. Ja, also können wir das richtig einordnen? Also was tue ich als allererstes, wenn solche Gespräche mit mir anstehen? Ich überprüfe als allererstes, noch lange bevor ich mit diesen Eltern ins Gespräch gehe, was ist meine eigene Haltung? Was sind meine eigenen Gedanken? Und ich schreibe die auf. Das klingt total verrückt, aber ich mache mir mal wirklich bewusst, was denke ich gerade über diese Menschen. Weil nur wenn ich das klar habe, nur wenn ich das einmal ins Bewusste geholt habe, dann kann ich es auch verändern oder vielleicht auch akzeptieren. Das ist alles in Ordnung. Aber mach dir das einmal klar. Also bevor es ins Gespräch geht, setz dich mal hin und überleg mal 10 Minuten, was denke ich gerade über diese Menschen? Habe ich Vorurteile? Habe ich Verurteilungen im Kopf? Bin ich gemein in manchen Gedankengängen? Bin ich verurteilend? Wie auch immer, aber mach's dir einmal klar. Weil die Art und Weise, wie wir über etwas denken, entscheidet über die Art und Weise, wie wir mit etwas umgehen. Punkt 2. Ich überprüfe mich immer wieder auf meinen pädagogischen Grundsatz in Konfliktmanagement. Und der lautet, alles das, was Menschen tun, tun sie nur dann, wenn sie sich einen Gewinn davon versprechen. So, und den muss man mal sacken lassen. Alles das, was Menschen tun, tun sie grundsätzlich nur dann, wenn sie sich einen Gewinn davon versprechen. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, mit ein bisschen Nachdenken wird dir trotzdem überhaupt keine Ausnahme einfallen. Überleg mal. Alles, was du jeden Tag tust, deine Morgenroutine, zur Arbeit gehen, mit Kindern arbeiten, dich vor schwierigen Gesprächen drücken, im Kollegium dagegen sein, egal was es ist, alles tust du nur deshalb, weil du dir davon einen Gewinn versprichst. Manchmal ist der Gewinn aber auch das Verhindern einer negativen Konsequenz. Um das mal zu verdeutlichen, in meinem Seminar, wenn ich zum Beispiel an Schulen bin, dann sitzen die meisten Menschen in einem pädagogischen Ganztag dann nicht freiwillig. Ich frage immer, wer ist hier freiwillig? Und dann gehen ganz viele Arme hoch und dann meine ich, nein, ich meine die Freiwilligkeit, sodass du jetzt aufstehen könntest und konsequenzlos nach Bali fliegen könntest. Die Freiwilligkeit meine ich. Guck mal, und dann gehen alle Finger wieder runter. Das heißt, alle Menschen sitzen meistens da, weil irgendjemand diesen pädagogischen Ganztag angeordnet hat. Es steht auf dem anderen Blatt, ob sich viele freuen oder nicht, aber die meisten sitzen da, weil sie müssen. Und wenn du irgendwo sitzen musst, dann ist dein Gewinn das Verhindern einer negativen Konsequenz. Deswegen sitzt du da. Also warum überprüfe ich mich auf den Gedanken, alles das, was Menschen tun, tun sie nur dann, wenn sie sich einen Gewinn davon versprechen? Das hat zwei gute Gründe. Erstens versuche ich damit, mich ein kleines bisschen in die Lebensrealität dieser Eltern hineinzuversetzen. Und Lebensrealität bedeutet, ganz egal, ob das, was ich gut finde, was meine Werte sind, was meine Umgangskriterien mit Kindern sind, diese Eltern haben andere. Das heißt nicht, dass die in meiner Welt mit meinen Vorstellungen deckungsgleich sind. Aber diese Eltern haben andere Vorstellungen, diese Eltern haben eine andere Realität, diese Eltern haben eine andere Perspektive und diese Eltern haben eine andere Geschichte als ich. Das bedeutet, ich versuche mir ein kleines bisschen vorzustellen, warum diese Eltern so sind, wie sie sind. Und ich versuche dabei, möglichst wohlwollend und wertschätzend zu bleiben. Auch hier nochmal, weil die Art und Weise, wie wir über etwas denken, über die Art und Weise entscheidet, wie ich mit etwas umgehe. Und jetzt merkst du vielleicht schon so ein kleines innerliches Kribbeln. Warum zum Geier soll ich über solche Idioten denn etwas Gutes denken? Warum soll ich denn rechtfertigen, dass die mit ihrem Kind scheiße umgehen? Naja, es geht nicht ums Rechtfertigen, aber ums Gutdenken vielleicht schon. Es geht um meine Bereitschaft, verstehen zu wollen, warum diese Menschen so reagieren, wie sie reagieren. Das heißt immer noch nicht, dass alles gut ist, was die so machen, aber ich versuche es zu verstehen, weil wenn ich das einmal verstanden habe, dann kann ich in dem Gespräch noch darauf eingehen. Gleichzeitig verhindere ich, einfach dadurch, dass ich akzeptiere, dass diese Menschen eine andere Realität haben als ich, eine andere Wahrnehmung und eine andere Geschichte haben als ich. Gleichzeitig verhindere ich damit, dass ich permanent in die Sinnstiftungsfalle gehe, dass ich versuche, bei diesen Eltern Einsicht erzeugen zu wollen, weil das wird nicht funktionieren. Einsicht kann immer nur jeder selbst für sich entwickeln. Einsicht erzeugen macht nie Sinn. Also nochmal auf den Punkt, alles das, was Menschen tun, tun sie nur dann, wenn sie sich einen Gewinn davon versprechen, ist meine Überprüfung, weil ich verstehen will, warum die Eltern so sind, wie sie sind, warum sie reagieren, wie sie reagieren, nicht um das gutheißen zu wollen, sondern einfach damit ich im Gespräch darauf eingehen kann. Zum anderen überprüfe ich alles das, was Menschen tun, tun sie nur dann, wenn sie sich einen Gewinn davon versprechen. So. Zum anderen überprüfe ich diesen Satz auf meine Argumenttauglichkeit. Was meine ich denn damit? Und jetzt schnall dich mal an, jetzt pass mal auf. Wenn du mit schwierigen Eltern im Gespräch bist, weil du willst, dass die mit ihrem Kind zum Kinderarzt, zum SPZ, zur psychologischen Beratungsstelle gehen, welche Argumente hast du dir denn zurechtgelegt, in der Hoffnung, dass diese bei den Eltern ankommen und die daraufhin sagen, jo, wir gehen mal dahin, das ist eine gute Idee? Ganz häufig, und jetzt musst du dich wirklich mal überprüfen und an der eigenen Nase mal rumspielen, ganz häufig finden wir Argumente fürs Kind und für uns. Ich mache dir mal Beispiele. Ich glaube, der Satz, der jeder Pädagogin und jedem Pädagogen in einem schwierigen Elterngespräch schon mal über die Lippen gekommen ist, ist, das wäre doch total schön für ihr Kind. Stellen Sie sich doch mal vor, Frau XY und Herr XY, wenn aus Ihrem Kind mal das wird, was Sie sich wünschen, wenn aus Ihrem Kind mal ein Mensch wird, der gut bezahlt wird und im Leben steht und so weiter. Das ist ein Argument fürs Kind. Argumente für uns kommen dann manchmal auch relativ schnell hinterher, sowas wie, und in der Klasse wäre es ja auch toll. Ich könnte mich viel besser auf Ihr Kind konzentrieren, wenn es dadurch nicht so laut wäre, wenn der Unterricht nicht so viel gestört würde. Wir würden viel eher zum Thema kommen. Also überprüf doch bitte mal, ob du gerade Argumente fürs Kind findest und Argumente für dich. Hast du dich schon mal gefragt, warum genau diese Eltern ganz, ganz selten zum SPZ und zum Kinderarzt gehen, wenn wir doch ganz tolle Argumente fürs Kind und für uns gefunden haben? Naja, meistens, und ich rede immer noch von diesem kleinen Prozentsatz an Eltern, ne? Meistens, weil wir den Grundsatz, alles das, was Menschen tun, tun sie nur dann, wenn sie sich einen Gewinn davon versprechen, einfach missachten. Wir kommunizieren Gründe fürs Kind und für uns. Aber wenn du das verstanden hast, dann musst du mal ganz andere Argumente finden, nämlich Argumente für die Eltern. Und jetzt komme ich nochmal zurück auf die Eingangsgeschichte von dem kleinen 9-jährigen Jungen, der zu Hause die Bude zerlegt, der bei uns in der Kinder- und Jugendpsychiatrie total angemessen ist und wir alle ganz, ganz schnell so eine Haltung haben von, was für idiotische Eltern. Wie haben wir diese Elterngespräche geführt mit den Kriterien, die ich gerade genannt habe? Natürlich hätten wir sagen können, für ihr Kind ist das gut, für uns als Psychiatrie ist das gut, für die Schule ist das gut. Was habe ich aber gesagt? Ich habe diesen Eltern gesagt, Mann, oh Mann, da haben sie aber auch ein herausforderndes Kind bei sich zu Hause. Also da wüsste ich auch an manchen Stellen wirklich nicht mehr weiter. Ich habe eine tolle Idee, wie ich Ihnen als Eltern mal ein bisschen Ruhe verschaffen kann. Möchten Sie die Idee mal hören? Und keine Sorge, ist gar nicht aufwendig. Wollen Sie die Idee mal hören? Na, lass das mal ganz tief durch dich durchfahren. Erste Frage. Kribbelt's gerade? Das ist üblicherweise die Reaktion von Menschen in meinem Seminar oder wenn die bei uns in der Ausbildung sind oder im Coaching oder wo auch immer. Wenn wir so mit Eltern reden, ist das erste Gefühl immer so ein, oh, das fühlt sich aber nicht gut an, das fühlt sich nicht authentisch an, sowas möchte ich nicht sagen. Also überprüf mal bitte ganz kurz, wie es dir damit geht, wenn ich den Eltern sage, Mensch, da haben sie auch ein herausforderndes Kind. Wollen Sie mal eine Idee hören, wie ich Ihnen als Eltern ein bisschen Zeit verschaffen kann, weil das ist ja so herausfordernd und so schwierig mit Ihrem Kind? Also bitte einmal ganz kurz überprüfen. Und stell dir doch mal selber die Frage, was meinst du, bei welchen Argumenten wären die Eltern jetzt eher bereit, zum Kinderarzt zu gehen, wenn ich sage, das wäre total schön für ihr Kind oder ich hätte eine tolle Idee, wie ich ihnen als Eltern ein bisschen Auszeit verschaffen kann? Ich weiß, das fühlt sich alles nicht richtig an. Und das erste Gegenargument, was Menschen immer haben, ist, das ist nicht authentisch, so bin ich nicht, so möchte ich nicht sein. Und vielleicht kommt hier, nach jetzt ziemlich genau 16 Minuten in diesem Podcast, die wahrscheinlich wertvollste Lektion, die du jemals hier in diesem Podcast hören wirst. Also angeschnallt und zugehört. Es ist großartig, wenn du ein authentischer Mensch bist, denn Authentizität ist für Beziehungsgestaltung das A und O. Du musst der Mensch in Schule und in Kita sein, der du auch zu Hause bist, weil bist du das nicht, sind die Kinder die ersten Personen, die merken, dass da irgendwas nicht stimmt. Also authentisch sein, echt sein, liebevoll, wertschätzend, die beste Pädagogin, der beste Pädagoge, der du sein möchtest, ist großartig und vielleicht das erstrebenswerteste Ziel, was du haben kannst. Was viele Menschen aber noch nicht verstanden haben, ist, dass du in dem Moment, wo es zu einem Konflikt kommt, und ein Konflikt entsteht dann, wenn du für das Kind mehr Hilfebedarf siehst als die Eltern, dann gibt es einen Konflikt, dass du ab dem Konfliktmoment für dich entscheiden musst, jetzt bin ich professionell statt authentisch. Gute Pädagoginnen und Pädagogen haben verstanden, wann es keinen Sinn mehr macht, authentisch zu sein, sondern wann sie in einen professionellen Modus switchen. Und authentisch wäre solchen Eltern zu sagen, sie sind Idioten, sie sind Arschlöcher. Was fällt ihnen ein, mit ihrem Kind so umzugehen? Wer hat ihnen denn ins Gehirn geschissen, ihrem Kind kein zu essen zu geben, diese Wohnung zu verwüsten? Gehen Sie mal duschen. So, das wäre authentisch. Das wäre echt. Professionell wäre, ich überlege mir, was will ich erreichen? Will ich diesem Kind helfen oder will ich echt sein? Ist mir der Prozess mit dem Kind wichtiger als der Moment mit den Eltern? Und wenn die Antwort ja ist, dann verbieg dich. Dann sag sowas wie, ich habe eine tolle Idee für Sie als Eltern. Das ist der Unterschied zwischen Professionalität und Authentizität. Und mit all dem, was ich dir heute gesagt habe, möchte ich genau auf den Punkt hin. Jetzt nehmen wir mal an, du hast das geschafft. Du bist mit diesen Eltern irgendwie durch eine andere Haltung, weil du dir vorher Gedanken gemacht hast, weil du deine Argumente überprüft hast, auf einmal ganz, ganz anders im Gespräch. Und nehmen wir mal an, die Eltern sind sogar ein bisschen zugewandt, dann kommt ja trotzdem manchmal dieser allseits berühmt und berüchtigte Spruch, also zu Hause macht er das nicht. Deswegen kommt jetzt hier ein knallharter Tipp, mein Go-To für den Satz, zu Hause macht er das nicht. Auch hier lohnt sich wieder der Unterschied zwischen Authentizität und Professionalität. Möchte ich authentisch sein und den Eltern sagen, doch, hier ist es aber anders und wenn das bei Ihnen zu Hause nicht läuft, dann liegt es an Ihnen. Oder möchte ich professionell sein und mit den Eltern fürs Kind, das ist wichtig, möchte ich mit diesen Eltern fürs Kind in einem guten Austausch bleiben. Deswegen, wenn mir jemand damals gesagt hat oder auch heute noch sagt, zu Hause macht er das nicht, dann sage ich immer, und wissen Sie was, ich glaube Ihnen das. Mach das mal. Mach das bitte wirklich mal. Wenn dir das nächste Mal jemand sagt, zu Hause macht er das nicht, denk eine Sekunde nach und sage dann ganz ruhig und möglichst authentisch, ich glaube Ihnen das. Und dann guckst du mal, was im Gesicht des Gegenübers passiert. Meistens irgendwas Irritierendes. Und dann sind wir schon wieder in Deeskalation, weil wenn du die vorletzte Podcast-Folge gehört hast, dann weißt du ja, Irritation ist der größte Hebel in Deeskalation. Also sag mal, ich glaube Ihnen das. Und dann eröffnest du Perspektive und sagst, und gleichzeitig, ist übrigens das bessere Wort als aber, und gleichzeitig habe ich hier in Schule 2, 3 Herausforderungen, die es bestimmt bei Ihnen zu Hause nicht gibt. Haben Sie mal 2, 3 Tipps für mich, was ich tun kann, damit es hier in Schule genauso gut funktioniert wie zu Hause? Also was tun Sie ganz, ganz konkret? Jetzt gibt es ja gar nicht so viele Möglichkeiten, was die Eltern jetzt antworten können oder wie sie reagieren können. Möglichkeit 1, sie erzählen dir irgendwas und sagen, was zu Hause gut funktioniert. Und vielleicht ist es ja sogar so, dass du sagen kannst, ja, vielleicht kriegen wir das ja sogar hier in unsere Praxis adaptiert. Oder die sagen nichts. Und dann wird zumindest relativ schnell deutlich, dass es hier gerade unterschiedliche Wahrnehmungen gibt und unterschiedliche Perspektiven von dem Begriff, es funktioniert gut oder zu Hause macht er das nicht. Und dann kannst du darüber wieder ins Gespräch gehen und einfach mal überlegen, wie wir diese unterschiedlichen Perspektiven zusammenkriegen. Und das kannst du auch genauso sagen. Sag mal, Frau XY, ich glaube, wir haben zwei unterschiedliche Perspektiven. Was machen wir denn daraus? Vielleicht ist dir jetzt gerade schon mal aufgefallen, hey, der Raphael fragt die Eltern immer ganz, ganz viel. Ja, ich stelle lieber Fragen, als irgendetwas zu sagen oder Einsicht erzeugen zu wollen, weil Fragen hochwirkungsvoll sind. Fragen sind immer deeskalativ, Fragen bedeuten immer, ich interessiere mich für ihre Lebenswelt, deswegen funktionieren Fragen richtig gut. Ich kann übers richtig gute Fragen auch entlarven und es gilt ja so ein bisschen das alte kommunikative Grundgesetz, wer fragt, der führt. So, und jetzt versuche ich das mal nach 21 Minuten ein bisschen rund für dich zu machen. Ich bin ja eingestiegen mit der Geschichte von dem kleinen 9-jährigen Jungen, der bei uns der liebste und angepassteste Mensch auf der Station war, der zu Hause die ganze Bude zerlegt, weil die Eltern irgendwie nicht ihren Elternpflichten nachkommen. Unterversorgung, Aggression, einfach schwierige Menschen. So. Und wenn du willst, dass du für den Prozess mit diesem Kind gut sein kannst, dann lohnt es sich ein kleines bisschen, den Unterschied zwischen Authentizität und Professionalität verstanden zu haben. Es lohnt sich, verstanden zu haben, dass gerade in schwierigen Gesprächen meistens der größte Verhinderer von gelungenen Gesprächen unser eigenes Ego ist, was sich schwierige Gedanken über diesen Menschen macht, was mit einer schwierigen Haltung dafür sorgt, dass wir so schon ins Gespräch gehen. Und dann kann selten was Gutes draus werden. Deswegen überprüf deine Haltung, schreib mal auf, was denke ich wirklich über die Menschen, hab den Unterschied klar zwischen Authentizität und Professionalität und wenn du dich dafür entscheidest, dass dir der Prozess mit den Kindern wichtiger ist als der Moment mit den Eltern, dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Kraft, dich ein kleines bisschen zum Wohle des Kindes zu verbiegen. Boah, so, und jetzt atmen wir ganz tief durch, denn das ist eine Folge, die kann man bestimmt ein, zweimal hören, die braucht ganz, ganz viel Haltung. Die braucht ganz, ganz viel Bereitschaft, das anerkennen zu wollen, dass das eine Strategie ist, die richtig gut funktioniert. Du sollst bitte authentisch sein. Du sollst bitte echt sein und du sollst ein liebevoller, wertvoller Pädagoge oder eine Pädagogin sein, aber nur bis zu dem Moment, wo es zu einem Konflikt kommt. Und dann musst du dich entscheiden. Professionalität oder Authentizität. Wenn dir die Entscheidung ein bisschen schwerfällt, dann kann ich dir dabei ein bisschen helfen oder wir mit unserem Team. Wir starten nämlich am 23. Juni wieder mit dem neuen Ausbildungsdurchgang Krisen- und Konfliktpädagogik und in den nächsten Tagen ist unsere Homepage auch upgedatet. Dann wirst du da wieder alle Informationen finden zum nächsten Ausbildungsdurchgang, zum Start, zu allen Ausbildungsinhalten, zu den Rahmenbedingungen, was das Ganze kostet und so weiter und so weiter. Also guck mal regelmäßig auf www.raphaelkirsch.com. Wir helfen euch natürlich auch in Tagesseminaren, in Fortbildungen, in eurer Kita, in eurer Schule, wo auch immer ihr seid. Wir kommen für ganze Tagesseminare, wir kommen aber auch für 3 Stunden Impuls-Kompakt-Seminare oder halten Vorträge bei euch, da wo ihr arbeitet. Und das kann natürlich sein, dass ich kommen darf. Wenn ihr aber Lust habt und schneller einen Termin haben wollt, dann überlegt euch doch auch mal, ob vielleicht die Silvia oder der Örsch oder die Annette oder wer auch immer bei uns aus dem Team von Einfach Krisenfest kommen darf. Das sind alles richtig gut ausgebildete Menschen. So, und an der Stelle bleibt mir wie immer auch hier am Ende dieser Folge nichts anderes übrig, als zu sagen, ich wünsche dir wie immer gutes Umsetzen, lass dich nicht ärgern und schon gar nicht von mir und von deinem Ego. Tschüss.
Noch mehr Impulse und alle Informationen zu Seminaren und Workshops findest du auf Instagram und auf raphaelkirsch.com.